Ja, ihr dürft gerne 1. Samuel Kapitel 11 aufschlagen. Das letzte Mal haben wir gehört, wie Saul zum König gesalbt wurde. Gott gibt dem Volk Israel einen König nach seinen Vorstellungen. Das heißt, er ist ein sehr angesehener Mann, er ist stattlich, er ist schön und groß. Und es wurde uns gleich schon klar, dass geistlich gesehen Saul recht schwierig einzuordnen ist. Wir wollen betonen, am Anfang sehen wir ganz besonders positive Eigenschaften, aber je weiter wir so in sein Leben hineinschauen, merken wir, dass sein Glaubenszustand ja eigentlich mehr als fraglich ist. Später wird er sogar von Gott verworfen und wir sehen, dass er David verfolgt. Ich hatte gedacht, wie kann man ihn vielleicht vergleichen? Jesus hat ja mal das Gleichnis gebracht vom Seemann. Und unter anderem gibt es dort diesen Felsboden. Und da lesen wir davon, dass es der Same auf den Felsboden trifft. Es gibt ein ganz schnelles Wachstum, aber nach kurzer Zeit geht alles wieder ein. Und ich glaube, ähnlich ist auch dieser Saul. Zumindest sollten wir das im Hinterkopf behalten. Und wenn wir seine Geschichte so jetzt nach und nach betrachten, wollen wir ihn auch sehr differenziert betrachten. Das, was gut ist, wollen wir besonders betonen, aber dann natürlich auch die negativen Dinge. Ja, in Kapitel 11 ist es so, dass Israel von den Ammonitern belagert wird. Nach Kapitel 12, da hält Samuel eine Rede, ist das die Situation, wo Israel nach einem König fragte. Und so sehen wir hier in Kapitel 11 Samuels erste Amtshandlung. Er tritt hier nämlich als Anführer im Krieg auf, das, was man sich auch gewünscht hatte. Und die Frage, die sich hier stellt, ist: Ist Saul die erhoffte Hilfe Israels? Und das soll uns so ein bisschen mit begleiten, diese Frage. Ich lese mal die ersten 4 Verse. Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Da sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm: Gib uns 7 Tage Frist, dass wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Wenn es dann niemand gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibeah Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Also eine sehr traurige Situation. Als Feind Israels sehen wir hier den Ammoniterkönig mit dem Namen Nahas. Und er belagert Jabes in Gilead. Jabes liegt so ein bisschen östlich des Jordans. Das war damals so das Stammesgebiet von Dan. Heute wäre es Jordanien. Und vielleicht zum Namen Nahas, das bedeutet so viel wie Schlange. Und ich glaube, das passt auch sehr gut. Er tritt hier sehr giftig und bissig auf. Das merken wir gleich, wie er sich äußert. Und wir merken auch, die Männer von Jabes tun sich sehr schwierig, also mit der Situation. Sie sind nicht unbedingt kampfeswillig und sie bieten einen Bund an. Sie sagen: Wir sind bereit, dir zu dienen. Und das ist aber seine Bedingung: Ich werde euch allen das rechte Auge ausstechen. Es ist klar, was er vorhat. Er will die alle kampfesuntüchtig machen für die Zukunft. Und was er beabsichtigt ist, dass er große Schmach über Israel bringt. Wie verachtend über sie denkt, sieht man auch darin, dass er sagt: Na gut, dann bekommt ihr eure 7 Tage Frist, sucht mal jemanden, der euch hilft, ihr habt sowieso keine Chance. Da merken wir doch, er denkt sehr, sehr gering über Israel. Ja, was können wir hier vielleicht über diesen Ort Jabes festhalten? Wir wollen das ja auch auf uns beziehen. Ich glaube, dieser Ort Jabes ist schon ein Ort der Nachgiebigkeit und der Kompromisse. Man lässt sich sehr, sehr schnell einschüchtern. Wir merken auch, man hat nur den Feind im Blick. Und der Feind erscheint sehr, sehr groß in ihren Augen. Und sie sagen: Besser wir ergeben uns, als dass wir komplett untergehen. Aber wir merken auch, diese Kompromisse kosten sehr viel. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört in der Offenbarung. Dort taucht auch eine Schlange auf, so ein Nahas. Es wird auch die alte Schlange genannt in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und was tut diese Schlange? Eigentlich sehr, sehr ähnlich. Die droht uns, die Schlange. Aber eine Schlange ist eben auch listig, bietet immer wieder Kompromisse an. Und wenn wir erstmal darauf einwilligen, was die Schlange oder der Teufel möchte, was macht er dann? Geistlich gesehen, ja, sticht er uns quasi ein Auge aus. Was meint das? Nun, jedes Mal, wenn wir nachgiebig werden gegenüber dem Feind oder Kompromisse machen, dann ist es so, dass Stück für Stück bei uns die Wahrheit verschwimmt. Wir sehen Dinge immer undeutlicher. Das merken wir bei Christen, die viel Kompromisse eingehen. Sie haben keinen Durchblick mehr. Und was der Teufel besonders möchte, ist, dass wir den Blick für eine Person verlieren. Und das ist nämlich für unseren Herrn. Dass wir ihn nicht mehr sehen. Ich finde das so schön, wie der Psalmist das singt. Er weiß, woher seine Hilfe kommt. Er sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann sagt er es sehr zuversichtlich. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121. Wisst ihr, das sind unsere Glaubensaugen. Die sehen den Herrn. Und das will eben der Teufel immer wieder verdunkeln, indem wir eben Kompromisse machen. Und am Ende sind wir kampfesunfähig und wir dienen dem Feind anstatt dem Herrn. Ich glaube, es gibt dazu viele Beispiele, auch sehr praktische Beispiele. Mir ist das nochmal so bewusst geworden bei den Karfreitagsbotschaften. Vielleicht habt ihr das in den Nachrichten mitgehört, was so gepredigt wurde in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Ich meine, das befremdet mich schon gar nicht mehr, dass es so ist. Aber vielleicht habt ihr es gehört, was stand dort im Fokus in den Predigten? Das war die Ukraine-Krise. Wir würden ja sagen, das ist ja eine tolle Sache, was aktuell ist, was die Menschen bewegt. Ja, aber was stand nicht mehr im Fokus? Das Leiden und Sterben unseres Herrn. Es geht mehr darum, dass wir uns verbinden. Es geht mehr darum, dass man vielleicht den anderen Mut zuspricht in dieser Hinsicht, ja, ihr seid nicht alleine. Aber das, was wirklich Heil und Rettung gibt, wird nicht mehr betont. Das ist das, was Jesus getan hat. Wisst ihr, und das ist die Masche des Feindes. Und es ist auch in diesen großen Kirchen dazu gekommen, durch Kompromisse, durch Nachgiebigkeit. Weil man plötzlich fragte, was wollen die Menschen denn hören? Was wollen vielleicht sogar Politiker hören? Und das wird von der Kanzel gepredigt. Und nach sieht man plötzlich den Herrn nicht mehr. Er wird noch nicht mal gepredigt, nicht mal am Karfreitag. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Eine Hoffnung bleibt aber in der Geschichte. Jabes bekommt ein wenig Luft zum Atmen. Und die Frage ist natürlich, wo sucht man jetzt die Hilfe? Wir haben das schon vom Psalmisten gehört. Der weiß, wo man sich hinwenden sollte, zu den Bergen. Dort war Jerusalem, dort war der Herr. Wir lesen hier, man geht nach Gibea Saul. Warum geht man an diesen Ort? Gibea, da wohnte nämlich der König Saul. Das wäre vielleicht ein wichtiger Grund. Aber es gab auch eine enge geschichtliche oder verwandtschaftliche Verknüpfung zu diesem Ort. Es war nämlich so, dass der Stamm Benjamin in der Richterzeit fast ausgerottet wurde. Ihr kennt vielleicht diese grausame Geschichte, da gibt es Bürgerkrieg. Am Ende fehlen diesem Stamm viele Frauen. Und dann, wie läuft es dort? Dann bekommen die nämlich 400 Frauen aus dem Ort Jabes, was gerade in dieser Situation belagert wird. Und die haben dann diese Frauen geheiratet. Und daher kannte man, gerade Benjamin bedeutete denen sehr viel. Und zudem wohnte hier eben der gesalbte König Saul an diesem Ort. Aber ich dachte, interessant, man kommt hier hin und doch ist irgendwie alles so ein Trauerspiel. Wir lesen, man wehklagt, Hilflosigkeit ist da, aber irgendwie gibt es keine Lösung. Keiner da, der hilft. Denkt vielleicht nochmal an Kapitel 7, das hatte ich schon beim letzten Mal auch betont. Da gab es eine ähnliche Situation, da kamen die Philister und haben Israel belagert. Und die Wehklage, an wen richtete sie sich? An den Herrn, heißt es dort. Man wusste, woher die Hilfe kommt. Und dann bat man Samuel, bete für uns. Bete für uns, wir kommen um. Aber hier sieht man niemanden mehr, der helfen kann. Ja, ich wollte nochmal diese Frage stellen, weil sie im ersten Buch Samuel immer wieder vorkommt. Wo suchst du deine Hilfe? Ich weiß, wir haben schon häufig hier drüber gesprochen, gerade im ersten Buch Samuel. Aber ich dachte, ich mache es nochmal vielleicht sehr konkret. Oft ist es eben doch so, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Nöte haben, vergessen wir doch manchmal, woher die wahre Hilfe kommt. Wir wenden uns eben oft nicht an den Herrn oder gehen nicht zu seinem Wort oder wissen nicht, wo die geistlichen Geschwister sind. Israel bekam später sogar folgende Warnung, das finden wir in den Propheten Jesaja: Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Wir sehen das, später hat das Volk Gottes sogar Hilfe bei okkulten Dingen gefragt, bei Wahrsagern und dergleichen. Denken wir nur an Saul. Als er in eine große Not kommt, wo geht er hin? Zu einer Totenbeschwörerin. Da hat man Hilfe gesucht. Es war nicht mehr Gott gewesen. Und so sehen wir das auch hier. Man hatte vergessen, woher die eigentliche Hilfe kommt. Aber jetzt kommt ein schönes Bild. Der König Saul taucht auf. Wir lesen die Verse 5 bis 11. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Da erzählten sie ihm die Worte der Männer von Jabes. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Boten in alle Gebiete Israels und ließ sagen: Wer nicht aussieht Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und es waren 300.000 von den Söhnen Israels und 30.000 von den Männern Judas. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den Männern von Jabes in Gilead sagen: Morgen soll euch Rettung zuteil werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinauskommen, dann könnt ihr mit uns tun, was euch gefällt. Und es geschah am anderen Morgen, da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf, und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten war. Die übrig gebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht zwei von ihnen beieinander blieben. Hat schon gesagt, ein sehr schönes Bild. Der König kommt, aber er kommt nicht von einem Palast heraus, sondern wir lesen, dass er kommt vom Feld. Er war zwar gesalbt worden, aber mir scheint es so, dass er noch wartete, bis ihm so ein Startschuss gegeben wird für die Königsherrschaft. Und bis dahin hat er gesagt, bleibe ich einfach bei meiner Arbeit. Ganz bescheiden arbeitet er dort. Man merkt, er schämt sich seiner Herkunft nicht und auch seiner bisherigen Arbeit nicht. Und das, dachte ich, ist doch auch ein tolles Bild für unseren Herrn Jesus. Bei ihm lesen wir genau dasselbe. Er schämt sich nicht, ein Knecht zu sein, Knechtsgestalt anzunehmen. Er ist sich nicht zu schade, für die verlorensten Sünder ans Kreuz zu gehen. Und für mich sagt das nochmal etwas Wichtiges aus: Dann sollte ich mich auch nicht schämen, die niedrigsten Aufgaben, die niedrigsten Dienste zu tun. Egal, wer wir sind. Das ist völlig egal. Wir sollten bereit sein, uns hinzuknien. Wie auch Jesus, hinzuknien und jemand die Füße zu waschen. Da sollten wir uns nicht schämen für. Ja, was wollen wir zu Sauls Gemütszustand sagen? Wir lesen, das Volk weint und wehklagt. Und wir kennen auch diese Stellen. Wenn jemand weint, was sollen wir tun? Mit ihm weinen. Davon lesen wir hier gar nichts. Wir lesen nur, er wird zornig. Er wird zornig über die ganze Situation. Wir fragen uns auch, ist das gut oder schlecht? Wir lesen zumindest, ist es vom Geist Gottes bewirkt? Das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Und wir fragen uns natürlich auch, worauf ist denn dieser Zorn gerichtet? Worüber ist er zornig? Ich denke zum einen natürlich, weil Israel so schändlich behandelt wird. Da kommt Zorn bei ihm auf. Und ich glaube, es ist auch richtig so. Ich hoffe, es geht uns auch so, wenn wir gesehen haben, dass Geschwister leiden müssen, vielleicht auch um des Glaubens willen, dass uns das nicht kalt lässt, dass wir das auch in besonderer Weise vor dem Herrn bringen und sagen, das ist grausam. Aber ich glaube, es gibt hier noch eine andere Sache. Ich persönlich glaube, er ist auch über die Reaktion des Volkes zornig. Und das sieht man nämlich auch gleich in den nächsten Aussagen. Er fragt sich vielleicht, wie kann sich das Volk Gottes so erniedrigen lassen? Ja, wo war hier eigentlich der Gottesglaube? Als ob Gott nicht existierte. Im Neuen Testament finden wir das auch. Jesus rügt den Kleinglauben. Und da stelle ich immer wieder fest, der Glaube wird getestet, besonders in der Gegenwart. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle das immer wieder fest bei Gläubigen. Der Glaube reicht oft sehr, sehr weit in die Vergangenheit hinein. Ich meine, was wir da für gewaltige Geschichten erzählen vom Volk Israel, wie es durch das Rote Meer zieht. Und dann sind wir uns alle einig und sagen, natürlich glauben wir das. Unser Glaube reicht auch sehr weit in die Zukunft hinein. Wir sagen das mit ganz großem Vertrauen, der Herr Jesus kommt wieder und wird seine Gemeinde retten, auch in der schlimmsten Zeit und so weiter. Das glauben wir alles. Und das erzählen wir auch mit großer Überzeugung. Aber wisst ihr, wenn es um die Gegenwart geht, dann sind es manchmal die kleinsten Dinge und unser Glaube ist erschüttert. Als ob Gott nicht existent wäre. Ein Beispiel ist da vielleicht der Tod von dem Lazarus. Da spricht Jesus ganz klar über seine Auferweckung. Und was sagt Martha ihm dann? Ich weiß, dass er am letzten Tag auferweckt wird. Da ist sie sich ganz sicher, irgendwann wird er auferweckt werden. Also sie glaubt sehr weit für die Zukunft. Und dann sagt Jesus ihr, nein Martha, jetzt. Und das geht ihr zu weit, wie jetzt? Jetzt soll er auferweckt werden? Und da merken wir gerade in der Gegenwart, als ob der Glaube da nicht reicht. Gerade da, wo es gefragt ist. Das haben wir jetzt auch besonders gesehen, jetzt auch bei der Familie Badhauer, Alex und Christine, die ja jetzt hier hinkommen wollen. Er hat den Job bekommen, das war auch gar nicht so problematisch, aber jetzt, wo es um das Haus ging, merken sie plötzlich, wie schwierig es wurde. Wie viele Absagen man da plötzlich bekommt. Und sie konnten ja nicht immer wieder hier hinreisen, da war die Frage, wie soll das überhaupt gehen am Ende? Und da merken wir schon, wie ihr Glaube wirklich getestet wurde. Ich konnte ja einfach reden, ich stand da ja gar nicht in der Situation. Ja, aber ich weiß, wie das dann ist. Es war bei uns genauso. Und plötzlich wird es alles aktuell, du weißt, bis dahin musst du hier hinziehen. Ja, und woher soll ich jetzt das Haus bekommen? Ich kann auch nicht ständig diese Reisen machen. Und dann war es sehr beeindruckend. Da hatten sie, ja noch, sie brauchten sich noch nicht mal vorzustellen. Jenny war einmal da gewesen. Ich glaube, das war noch nicht mal der Vermieter, der vor Ort war, sondern nur der Bauleiter. Und dann sagte der Vermieter, naja, ihr wart die Ersten, Jenny war da gewesen, dann gebe ich euch das. Der hat die noch nicht mal gesehen. So hat der Herr das dann einfach gemacht. Für den ist das überhaupt kein Problem. Aber da merken wir, wie das getestet wird. Unser Glaube in der Gegenwart. Ich finde es gut, wenn es dann so Personen gibt, wie in unserem Fall hier der Saul, die so mutig aufstehen und alle mitreißen. Er sagt ihnen ja quasi, nun ist aber genug mit der Wehklage. Jetzt hört auf, ziellos zu weinen. Jetzt wird die Sache angepackt. Und er ist sehr vehement. Es gibt da auch Parallelen zum Buch Richter. Hier heißt es, er zerstückelt da irgendwelche Rinder. In Richter 19 sage ich nicht, was da zerstückelt wird, aber noch heftiger. Ich glaube, er ist dann doch irgendwo beherrscht. Ich glaube, in der Situation will er den deutlich machen, oder in der Tat. Und jetzt weicht keiner mehr feige zurück. Wisst ihr, manchmal müssen wir uns das zurufen. Und jetzt weichst du nicht mehr feige zurück. Glauben und Feigheit sind Gegensätze. Ist uns das bewusst? Ein Christ hat nicht feige zu sein. Ich sage nicht, dass wir es nicht manchmal sind. Uns fehlt manchmal gewaltig der Glaubensmut. Aber das sind große Gegensätze. Woher weiß ich das? Weil es auch im Alten und im Neuen Testament so gesagt wird. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und jetzt kommt's, das sagt der Hebräerschreiber. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und Ungläubige werden, gerade in Offenbarung, Feiglinge genannt. Wusstet ihr das? Das sind Feiglinge, sagt die Bibel. Wir fragen uns, warum sind das Feiglinge? Die treten ja manchmal sehr mutig auf. Ja, weil sie feige dazu sind, ihre Schuld zu bekennen und ins Licht zum Beispiel zu rücken. Sie sind feige. Gläubige sind deshalb keine Feiglinge, weil sie mutige Jesusbekenner sind. Gläubige lassen manchmal alle Sicherheiten zurück und wagen etwas. Denk nur mal an Abraham. Der lässt alles zurück und muss in ein Land ziehen, das er nicht kennt. Der macht das. Deswegen ist er kein Feigling. Er ist jemand, der glaubt. Ich möchte euch einfach auffordern, ich möchte es auch so sagen, wenn ich mal feige sein sollte, dann sagt mir das. Johann, du hast keinen Grund, feige zu sein, jetzt geh voran. Und wir brauchen das. Wir müssen uns das manchmal zurufen. Wir alle sind manchmal mutlos und feige. Dann brauchen wir jemanden, der dich so mal mitreißt und sagt, jetzt komm, jetzt lass uns diese Schritte gehen. Und wir sehen auch, Sauls Vorangehen hat einen enormen Effekt. Hier heißt es, der Schrecken des Herrn kommt über das Volk. Wir könnten ja vielleicht sagen, das war zu brutal mit den Rindern und diese Drohung und wenn ihr nicht mitkommt, dann werden auch eure Rinder dran sein und so weiter. Nein, wir lesen, der Schrecken des Herrn kommt über das Volk. Das heißt, Gott sagt Ja dazu, zu dem ganzen Verhalten. Und das ist wichtig zu wissen. Vorher, vor wen hatten sie einen großen Schrecken? Vor diesem giftigen Feind. Und plötzlich haben sie nur noch Gott vor sich und sie fragen sich, was wird Gott mir antun, wenn ich jetzt nicht mitgehe? Und das macht die Gottesfurcht, oder hier heißt es Schrecken des Herrn. Sie nimmt uns alle Menschenfurcht weg. Wer Gott fürchtet, der fürchtet keine Menschen. Das ist so. Das heißt nicht, dass wir nicht ehren sollen und so weiter, aber der hat keine Angst vor Menschen. Gott, die Gottesfurcht, nimmt die Angst weg. Und so ist es auch hier. Paulus sagt das auch einmal zu dem Timotheus. Scheint auch hier und da furchtsam zu sein, aber da beschreibt er ihm, wie der Geist Gottes ist. Und er sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. 2. Timotheus 1, Vers 7. Und dann sagt er, und deswegen fache den Dienst wieder an. Auch wenn du vielleicht mutlos jetzt warst, Angst hattest. Sag, mach weiter, denn der Geist Gottes wird dir die Dinge geben, die du brauchst. Und so war es auch hier. Der Geist Gottes wirkt einen Schrecken des Herrn. Und plötzlich werden die Schwierigkeiten gar nicht mehr so groß. Der Feind ist gar nicht mehr so groß. Auf jeden Fall ist er bezwingbar geworden. Und das wirkt der Schrecken des Herrn. Wir lesen, Israel zieht jetzt aus, hier heißt es, wie ein Mann. Und das ist hier eine Masse. Was hatte der Feind gesagt? Der hat oder sich das zumindest gedacht. Naja, dann versucht mal so ein paar zusammenzukriegen. Wer wird hier schon kommen und gegen mich kämpfen? Und was lesen wir? 330.000 Mann. Das ist der Wahnsinn. Enorm, was das für eine Masse ist. Bewegt durch den Geist Gottes. Mir ist das in einem Lied mal wichtig geworden, gerade als wir in einem Hauskreis Buch Richter durchgegangen sind. Das ist nämlich nach einer gewaltigen Schlacht singen Deborah und Barak ein Lied und da singen sie Folgendes. Das Führer anführten in Israel, dass sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Da hat es bei mir nochmal Klick gemacht. wenn Leute willig sind und gehen, wenn der ganze Gemeinde willig ist und geht und Mut bekommt, dann ist das eine Sache, die der Herr bewirkt hat. Weil wollen wir mal ehrlich sein. Es gibt immer welche auch in der Gemeinde, die Ausreden suchen. Es gibt immer wieder auch in der Gemeinde Leute, die versuchen, eine Sache Gottes schlecht zu machen. Aber wenn plötzlich alle dastehen und sagen, wir machen das, wir wagen jetzt etwas, dann hat das Gott bewirkt. Und dann sollten wir Gott auch dafür danken. Ich bin Gott dankbar für jeden Einzelnen, der willig einen Dienst tut. Das ist mir klar geworden, das ist gar nicht selbstverständlich. Merkt man auch, man fragt hier und da, also nee, möchte ich nicht. Und plötzlich gibt es wieder willige Herzen. Dann hat Gott das bewirkt. Und dann sollten wir Gott dafür danken. Wir sehen das, jetzt kommen Boten in die Stadt, Jabes. Ja, und die machen Mut. Und wir brauchen solche Mutmacher. Wir brauchen Geschwister, die uns immer wieder Mut schenken. Ich stecke auch manchmal in tiefen Tälern, sehe nicht weiter. Manchmal braucht es nur einen Satz, vielleicht eine Schriftstelle. Und das macht mir wieder Mut. Und deswegen finde ich es so toll, dass wir einfach durch die Bibel gehen und Texte auslegen. Da bekommen wir alles. Lehre, Ermahnung, ja, und was wir auch besonders brauchen, ist Mut. Wollen wir mal ehrlich sein. Wir alle brauchen Mut. Ich hatte das mal von jemandem gehört, der sagte, also wie drückte er sich aus? Er sagte, ich habe niemals so eine Zustände, wo ich mutlos bin. Das darf doch nicht wahr sein, was ist das für ein Christ? Ja, niemals mutlos. Die Bibel beschreibt uns das. Die größten Männer Gottes waren mutlos. Deswegen brauchen wir Mutmacher. Und so können sie jetzt, wo sie Mut bekommen haben, voller Gewissheit dem Feind entgegentreten und sagen, morgen werden wir zu euch hinauskommen. Wisst ihr, wenn sie ein bisschen Zweifel gehabt hätten, dann hätten sie gesagt, den nächsten Tag warten wir nochmal ab. Wir schauen erstmal, ob diese große Armee vorbeikommt und was da passiert. Nein, am Vortag gehen sie hin und sagen, morgen könnt ihr kommen. Und das zeigt einfach, wie viel Glaubensmut die bekommen haben. Die wissen, der Herr ist treu und der wird jetzt seine Sache machen. So sagt das Paulus auch den Thessalonichern. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben das heute schon, ich glaube, deutlich ausgedrückt. Das ganze Heil kommt von dem Herrn. Aber auch die tägliche Bewahrung kommt von dem Herrn. Wenn der Herr uns einfach uns selbst überlassen würde, wären wir am Ende, heute noch. Der Teufel hat Mittel, uns heute fertig zu machen, dass wir keinen Schritt mehr im Glauben gehen. Und jeden Tag, den wir überleben, möchte ich auch so sagen, überleben, hat etwas damit zu tun, dass der Herr uns wieder getragen hat. Und der Herr bewahrt uns in so vielen Situationen, ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Und gerade unseren Glauben bewahrt er. Petrus war sich absolut sicher. Der war sich sicher für den Herrn, da würde ich alles machen. Und was muss Jesus ihm sagen? Wenn ich nicht für dich gebetet hätte, du wärst am Ende. Du wärst am Ende. Du wärst niemals zurückgekommen. Und das ist wichtig zu wissen. Wir merken, in der Bibel werden die Siege Gottes sehr unterschiedlich errungen. Nicht immer nimmt Gott alle mit. Denken wir mal an die Geschichte von dem Gideon gegen die Midianiter. Da will er nur eine kleine Masse haben. Manchmal sind es auch nur einzelne Personen. Manchmal steht man sogar alleine da. Manchmal will er alle haben. Wir fragen uns, warum ist das so unterschiedlich? Ich glaube, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und gemeinsame Siege erringen, dann stärkt das enorm unsere Einheit. Hier muss man auch sagen, die haben alle gezweifelt. Und das wollte Gott bei allen korrigieren. Aber manchmal müssen wir alleine durch. Und das wissen wir auch aus unserem Leben. Und da will Gott uns auch etwas Wichtiges lehren. Dass wir nämlich nicht auf Menschen vertrauen, sondern auf Gott allein. Manchmal macht er das auch auf diese Art und Weise. Also Gott geht mit uns sehr verschieden durch die Schule. Hier sagt er, ich will euch als Volk stärken, dass ihr gemeinsam Vertrauen in mir habt. Lass uns die letzten Verse anschauen, die Verse 12 bis 15. Da wird Sauls Königtum erneuert. Da sprach das Volk zu Samuel, Wer sind die, welche sagten, sollte Saul über uns herrschen? Gebt diese Männer her, damit wir sie töten. Saul aber sprach, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Und Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Ich glaube, auch diese kleine Episode müssen wir Saul sehr hoch anrechnen. Was wir merken ist, er nutzt seine gewonnene Autorität nicht zum Selbstzweck aus. Was meine ich damit? Nun, am Ende von Kapitel 10 gab es wirklich böse Männer, die sprachen gegen Saul, waren unzufrieden, dass er der König sein sollte. Und wir lesen da, er tat so, als ob er es nicht gehört hatte. Wenn wir es ihm jetzt mal ganz negativ auslegen würden, würden wir sagen, der war feige, diesen Männern entgegenzutreten. Kapitel 11 macht deutlich, nee, Feigheit war es nicht. Denn er war nicht feige, zumindest nicht in diesen Geschichten. Was wir hier merken ist, Saul hat gemerkt, diese Situation ist nicht dazu da, mich von diesen Feinden zu entledigen. Er deutet auf Gott hin und sagt, schaut mal genau hin, wer hat uns heute errettet? Ist doch Gott gewesen. Wem sollte da die Ehre gebühren? Gott sollte die Ehre gebühren. Und er sagt, und ich werde diese Situation nicht nutzen für meine eigenen Zwecke. Und das sagt sehr viel über ihn aus. Denn das tun nämlich schlechte Leiter. Sobald die ein bisschen Autorität bekommen haben, das sehen wir in der Politik, das sehen wir auch in der Gemeinde, schlechte Leiter nutzen das für ihre eigenen Zwecke, um noch mehr Autorität zu bekommen. Was macht ein wirklich geistlicher Leiter? Er nutzt die gewonnene Autorität, um den Blick des ganzen Volkes auf Gott zu lenken. Er sagt, und jetzt schaut mal weg von mir, jetzt schauen wir alle mal hin zu dem Herrn. Hat er das nicht errungen? Und das sagt sehr viel über Saul aus, dass der so denkt, dass er sich so zurücknehmen kann. Später müssen wir sagen, ist es bei ihm nicht mehr so. Da hat er immer mehr Autorität, und wofür nutzt er das? Um sich seine Feinde zu entledigen, und er jagt dem David nach. Es ist leider nicht dabei geblieben. Ich glaube, es sagt auch grundsätzlich etwas über einen aus, wenn man über Schuld, die einen dann persönlich betrifft, das heißt, die gegen mich ausgeübt wurde, wenn man einfach hinwegsehen kann darüber. Das fällt enorm schwer. In Sprüche 19, Vers 11 lesen wir, Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, Vergehung zu übersehen. Tust du das manchmal? Dass du einfach manchmal übersiehst, Schuld, die an dich ergangen ist? Wir sollten das lernen. Manchmal muss man das auch in der Ehe tun. Hör auf, immer darauf rumzureiten. Manchmal musst du still sein. Manchmal musst du so tun, als ob du nichts gehört hast. Du wirst Wunder erleben. Nach kurzer Zeit kommt plötzlich der Partner selber und entschuldigt sich. Und das ist eine gute Sache, wenn man das lernt. Natürlich geht das nicht immer. Manchmal müssen Dinge angesprochen werden. Aber niemals sollte es um verletzte Ehre gehen oder um persönliche Rache. Und da ist für mich der König David später ein großes Vorbild. Es gab mindestens zwei Männer, die ihm Schlimmes angetan haben. Und das war einmal sein eigener Heerführer, der Joab. Und dann gab es noch einen Benjamiter, der hat ihn nämlich geflucht, als er auf der Flucht war. Und er hat denen nichts gemacht, bis zum Ende nicht. Und ganz zum Schluss gibt er das seinem eigenen Sohn Salomo weiter und sagt, kümmere dich um die beiden. Aber er hat das nie erlebt, was mit denen passiert ist. Er wusste nur eins, bei denen muss ein gerechtes Gericht ausgeführt werden. Aber ihm war das nicht wichtig, Blut fließen zu sehen. Das war ihm nicht wichtig. Und das sagt sehr viel über ihn aus. Und diese Einstellung brauchen wir. Passend zur demütigen Art Sauls kommt auch dieser Gedanke, dass das Königtum erneuert werden sollte, auch nicht von ihm, Sondern wer ist es? Es ist Samuel, der das sagt. Er sagt, wir sollten das tun. Wir sollten die Situation nutzen. Und ich denke, da ist Saul auch sehr weise. Dinge wie Autorität und Ehre sollten wir auch niemals versuchen, in die eigene Hand zu nehmen. Das sieht auch nicht gut aus. Lasst es mal Gottes Sorge sein. Und ich stelle das immer wieder fest. Wenn jemand demütig mit dem Herrn wandelt, wisst ihr, wird es niemals an Ehre fehlen. Aber überlasst das dem Herrn, wie er das macht. Und wir wissen, etliche sieht man so selten und fast gar nicht. Aber ich weiß, es wird einen Ort geben, wo sie besonders Ehre bekommen werden. Und das nehme ich vor dem Richterstuhl Jesu. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, so lange zu warten. Aber lass uns das immer wieder sagen. Niemals will ich für mich selber Ehre beanspruchen. Sollen sich andere drum kümmern. Sollen sich andere darüber Gedanken machen, wenn es sein muss. Aber ich werde es nicht tun. Und so sehen wir am Ende ein tolles Bild. Alle Krieger feiern und opfern dem Herrn. Und ich glaube, es ist auch gut so. Es war eine große Errettung, die der Herr geschenkt hat. Und wir sollten uns darüber freuen, ihm dankbar sein. Immer wieder sollten wir es dem Herrn sagen, dass er Retter ist, dass er uns durchträgt. Ich habe mich nur gefragt, was ist mit Samuel? Weil hier heißt es, da freuten sich Saul und alle Männer Israels. Zumindest wird Samuel nicht explizit genannt. Es heißt nur in 12 Vers 1, das ist die Fortsetzung. Samuel aber sprach zu ganz Israel. Das wird der Abschnitt sein für nächstes Mal. Und da werden wir sehen, dass Saul das ganze Fest vermiesen wird. Also in seiner Haut möchte ich eigentlich nicht stecken. Das tut man normalerweise nicht, eine Party kaputt zu machen. Du wirst nie wieder eingeladen, aber er wagt es. Ich möchte nur ein bisschen vorgreifen. Ich frage mich schon, was ist mit Samuel? Konnte er sich nicht mitfreuen? Doch, ganz sicher. Von ihm kam auch der Vorschlag, dieses Fest hier zu machen. Aber wisst ihr, dieser Mann guckt viel, viel tiefer. Und ihm wird wieder bewusst, wie wankelmütig dieses Volk ist. Was hat das Volk Israel nämlich hier an dieser Stelle gedacht? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gedacht haben. Sie haben sich gesagt, und dass wir einen König haben wollten, war also doch richtig. Schaut mal, wie der uns angeführt hat, wie er uns zum Sieg geführt hat. Und was sagt Samuel in dem Text in Kapitel 12? Und er sagt, und es war doch ein schlechter Tausch. Was bitte denn zu sagen? Und ihr habt trotzdem die falsche Wahl getroffen. Weil er tiefer geschaut hat. Und das tun geistliche Personen. Die schauen nicht nur oberflächlich hin und sie lassen sich auch von kurzen geistlichen Erfolgen nicht blenden. Samuel wusste, deren Glaubenswandel war nicht beständig. Und das macht ihn immer so viel Kummer. Das macht mir persönlich auch Kummer. Ich halte mich gerne auch bei diesen geistlichen Erfolgen auf, wenn wieder was geklappt hat. Aber ganz ehrlich, ich muss dann immer wieder hinschauen und sagen, wenn das doch häufiger der Fall sein könnte. Wenn ich doch häufiger diese Siege haben könnte. Ich möchte beständiger leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich wurmt das manchmal sehr. Wir brauchen nur Kapitel 13. Ich weiß nicht, wie bei euch die Überschrift da klingt. Da heißt es, Israel verzagt vor den Philistern Sauls eigenmächtiges Opfer. Als ob Samuel das schon gesehen hätte. Dass das kommen würde. Ich möchte es vielleicht so nochmal zum Ende sagen. Während Saul demütig erscheint, ist Samuel wirklich demütig. Das ist der Moment, wo er nämlich sein Richteramt wirklich ablegen wird. Beim Höhepunkt von Saul. Und er kann das. Er sagt, so und jetzt habt ihr euren König, den ihr haben wollt, ich trete jetzt zurück. Und dann sagt er doch etwas Wichtiges und eines werde ich trotzdem nicht tun. Egal welchen Posten ihr mir zuschreibt, ich werde euch niemals aufgeben. Ich werde für euch beten und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde euch lehren, sagt er. Diese Dinge werde ich tun, weil er das Volk wirklich lieb hat. Und das wünsche ich uns am Ende, dass der Herr uns solch eine Demut gibt. dass wir zurückstecken können und trotzdem sagen, und trotzdem werde ich weiter für dich beten. Ich werde weiter für dich ringen. Und ich wünsche uns einfach so einen beständigen Glaubenswandel, so wie es bei Samuel war. Amen.